möchte alle ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Tag und freue mich jetzt darauf, mit euch gemeinsam das Wort Gottes anzuschauen. Lasst uns bitte aufschlagen den Hebräerbrief, Kapitel 12, und wir betrachten heute die Verse 4 bis Vers 11. Das ist die Seite 1366. Hebräer, Kapitel 12, Vers 4 bis 11. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ich möchte auch noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt auch für die Zeit, in der wir in dein Wort schauen dürfen und gemeinsam, Herr, lernen möchten, was du in deinem Wort uns gibst. Herr, und ich bitte dich um Gnade für mich zum Reden und um Gnade für die Zuhörer, damit das, was dein Wort uns sagt, für uns alle Frucht bringt, zur rechten Zeit, zur angenehmen Zeit, und damit wir in allem dich verherrlichen dürfen. Amen. In unserer Zeit wird alles auf Schnelligkeit gesetzt. Dies wird besonders sichtbar, wenn du auf einem großen Stadtbahnhof stehst und einen Moment innehältst und einfach zuschaust, was sich dort abspielt. Die Menschen eilen irgendwohin. Sie haben nicht einmal die Zeit, nach rechts oder nach links oder nach hinten zu schauen. Ihr Blick ist strikt nach vorne gerichtet und dieser Blick lässt andeuten, dass sie sich beeilen. Sie haben ein klares Ziel vor Augen, auf das sie zueilen, welches sie in möglichst kurzer Zeit erreichen möchten. Und nicht nur, wenn du auf dem Bahnhof bist, auch in anderen Lebensbereichen sehen wir, dass der Mensch heute von der Zeit getrieben wird. Er hat einfach heute keine Zeit mehr. Wenn du ein neues Produkt herstellst, musst du sofort damit anfangen, ein Nachfolgeprodukt zu entwickeln, weil das Produkt, was du jetzt auf den Markt bringst, morgen schon wieder alt ist. Die heutige Welt ist von Fortschritt, von Beschleunigung und von Mobilität gekennzeichnet. Nicht umsonst gibt es auch sehr viele Fastfood-Restaurants, wo Menschen nur einen Augenblick anhalten, das Essen zu sich ins Auto holen und gleich weiterfahren, weil sie keine Zeit nicht einmal zum Essen haben. Die Zeit ist heute für die meisten Menschen ein Luxus. Zeit ist Geld, also muss immer mehr Leistung, immer mehr Nutzen in immer weniger Zeit erbracht werden. Das ist das Ziel. Man opfert heute keine Zeit mehr in andere, nicht ohne dafür Geld zu bekommen. Und dieses Zeitphänomen dringt auch in christliche Haushalte durch. Eltern, die keine Zeit mehr haben, sich mit ihren Kindern zu beschäftigen. Da, wenn das Gebet am Abend viel zu kurz, viel zu knapp kommt. Wenn die Andacht sehr schlecht vorbereitet wird und die Kinder darüber nichts oder davon nichts haben. Das Zeitphänomen macht sich auch deutlich in der Heiligung, in der persönlichen Heiligung. Wir sind es nicht mehr gewohnt, in der Schule Gottes eine lange Zeit zu verweilen. Wenn Gott mit uns arbeitet, wenn Gott an uns arbeitet, uns formt, uns heiligt, so dauert es für uns viel zu lange. Warum können wir keine Packung schnell irgendwo kaufen, wo Heiligung draufsteht, und wenn wir diese Packung öffnen, dann ist alles gelaufen, dann sind wir plötzlich heilig. Unser Charakter ist geformt und wir sind dem Ziel Gottes ins Augenschein getreten. Heiligkeit ist aber ein Prozess. Es ist ein Prozess, auf den wir heute auch etwas schauen möchten in unserem Predigttext. Und wir werden sehen, dass Heiligkeit nicht von heute auf morgen geschieht. Wenn Gott dich heiligt, wenn du in der Schule Gottes dich befindest, und sei dir dessen sicher, du wirst diese Schule dein ganzes Leben lang nicht verlassen. Du wirst dein ganzes Leben in dieser Schule bleiben. Und deswegen musst du darüber nachdenken, ob es sich wirklich für dich lohnt, unzufrieden zu sein, zu murren über die Situation, in die Gott dich hineinführt, um dich zu heiligen. Oder ob es nicht sinnvoller wäre, in dieser schwierigen Situation auf Gott zu blicken und zu erkennen, dass er dich formen möchte in das Ebenbild seines Sohnes hinein. Wir haben das letzte Mal anhand drei praktischen Dingen gesehen, was es heißt, den Glaubensmarathon zu laufen. Der Schreiber hat deutlich gemacht, dass für den Lauf, für den christlichen Glaubensmarathon drei Dinge notwendig sind. Es ist notwendig, erstens Gewohnheitssünden abzulegen, zweitens mit Ausdauer zu laufen und drittens immer Christus im Blick zu behalten. Nun sieht die Realität in deinem Leben nicht so aus, dass du den Glaubensmarathon immer so auf diese Weise läufst. Es kommt vor, dass du dich in deinen Gewohnheitssünden oder von deinen Gewohnheitssünden nicht trennen kannst. Du fällst immer wieder hinein. Oder du wirst träge, bleibst stehen und hast keine Ausdauer mehr, als Christ weiter voranzustreiten. Oder du konzentrierst dich nicht auf Christus, auf das Ziel deines Glaubenslebens. Deshalb kommst du vom Weg ab und läufst eine Zeit lang einen anderen Weg. Und hier ist Gott da und ist bereit einzugreifen und dich zu korrigieren. Und die Empfänger wurden in dieser Zeit mit Verfolgung und mit Leid konfrontiert in ihrem Wandel als Christen. Und sie versanken so stark im Selbstmitleid, dass der Schreiber sie aufwecken musste. Und er richtet an sie diese Worte, die wir heute auch zusammen anschauen möchten. Das Thema meiner heutigen Predigt habe ich genannt: Wenn Gott dich erzieht, dann richtig. Wenn Gott dich erzieht, dann richtig. Und wir möchten in unserem Text drei Dinge anschauen in Bezug auf die Erziehung Gottes. Als erstes schauen wir uns die Definition der Erziehung Gottes an. Was heißt überhaupt, von Gott erzogen zu werden? Als zweites schauen wir uns die Notwendigkeit der Erziehung Gottes an. Es ist notwendig, dass du als Christ von Gott erzogen wirst. Und als drittes schauen wir uns den Trost der Erziehung an. Weil die Erziehung Gottes wirklich, wenn wir es richtig verstehen, ein wirklich wahrer Trost ist. Wir kommen zu der Definition der Erziehung. Im Vers 4 schreibt der Schreiber: Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Was ist geschehen? In dem vorangegangenen Vers, im Vers 3, ermahnt der Schreiber, sie sollen auf Christus schauen. Das haben wir das letzte Mal angeschaut. Wie viel Leid und Schmerz hat doch Christus erlitten, die Schande für nichts geachtet. Und nun denkst du, wenn du etwas verfolgt wirst, für deinen Glauben, dass du wirklich leidest, so wie Christus gelitten hat? Schau Christus an, sagt der Schreiber. Du hast noch nicht bis aufs Blut gekämpft. Er hat es gemacht. Sein Kampf war viel intensiver als deiner. In diesem Kontext sprach der Schreiber von Gewohnheitssünden, von einer Sünde, die dich leicht umstrickt. Es gibt zwei Situationen, in welchen wir der Sünde widerstehen müssen. Und genau um diesen Widerstand gibt es hier. Der Schreiber sagt hier, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Es geht um den Kampf gegen die Sünde. Und die Empfänger versanken im Selbstmitleid und achteten nicht darauf, was Christus eigentlich am Kreuz getan hat. Er ist der Sünde entgegengetreten. Er hat der Sünde widerstanden. Wir sündigen aus unserer eigenen Sünde heraus. Letztes Mal haben wir angeschaut, um den Glaubensmarathon zu laufen, ist es notwendig, sich von der leicht umstrickenden Sünde zu trennen. Wir haben das letzte Mal einige Beispiele dazu auch angeschaut. Also wir müssen der Sünde zum einen widerstehen, die aus unserem Fleisch herauskommt, aus unseren Charaktereigenschaften, aus unseren Handlungsweisen, die wir durch unser Fleisch gedrängt tun, wenn wir nicht nach dem Geist wandeln. Christus musste nicht gegen diese Sünde ankämpfen. Er musste gegen die Sünde von außen ankämpfen und dieser Sünde von außen widerstehen, weil er selbst ohne Sünde war. Wir aber haben von einer Seite, wie gesagt, unseren eigenen Sünden, die von innen herauskommen, entgegenzutreten und ihnen zu widerstehen. Und zum anderen sündigen wir durch die Sünden von außen, durch die Anfechtungen, die von außen kommen. Dann, wenn wir gereizt werden, wenn wir verfolgt werden zum Beispiel, oder wenn wir bedrückt werden, wenn wir dann dazu gereizt werden, Böses mit Bösen zu vergelten. Und der Schreiber sagt, was versinkst du im Selbstmitleid? Schau auf Christus. Du hast noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen deine Sünde. Bist du dir dessen bewusst, dass dein ganzes Leben ein Kampf gegen die Sünde ist? Stehst du in dem Bewusstsein jeden Morgen auf, dass du jetzt sofort anfangen musst, mit der Sünde zu kämpfen? Ab dem ersten Augenblick, wenn du im Bad stehst und dich wäschst, wenn du konfrontiert wirst mit deinen Angehörigen und so weiter, wenn du zur Arbeit fährst, unterwegs bist, auf der Straße, vielleicht in der Gefahr stehst, zu spät zu kommen. Wie reagierst du? Widerstehst du der Sünde, die aus dir heraus so nur kommen möchte, durch dein Fleisch? Widerstehst du deiner schlechten Laune? Widerstehst du deinem Zorn, der jederzeit ausbrechen kann? Widerstehst du deiner Selbstsucht, die du vielleicht an dem Essenstisch beobachtest? Widerstehst du deinem Stolz? Dein Leben ist ein Kampf gegen die Sünde. Du musst jeden Tag für dein eigenes Ich sterben. Paulus sagt, ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. In einer anderen Schriftstelle sagt er, ich sterbe täglich. Liegt es dir wirklich sehr nahe, sich von Sünde zu trennen? Widerstehst du der Sünde konsequent? Oder bist du jemand, der sich selbst oft zu schnell verzeihst? Ich bin nicht perfekt. Es ist okay, wenn ich mal falle. Ich bin doch sowieso ein Sünder. Christus hat doch für alle Sünden gelitten. Beruhigst dich mit deiner Sünde und widerstehst ihr nicht. Und wenn Gott hier in diesem Augenblick anfängt, dich zu heiligen, einzugreifen, indem er Situationen in deinem Leben schafft, wo du geprüft wirst, wo genau diese Sünde, von der du dich nicht trennen kannst, zum Vorschein kommt, damit es für dich sichtbar wird, was oder welche Schwachheit du hast, dann fängst du an zu murren und unzufrieden zu sein. Der Schreiber sagt, was musst du? Du widerstehst nicht der Sünde mit Blut. Beachte, wie der Schreiber hier die Schwierigkeiten oder Probleme oder Bedrängnisse definiert. Er gebraucht dafür das Wort Züchtigung. In unserem Abschnitt kommt das Wort Züchtigung oder züchtigt 7-mal vor. Fast in jedem Vers, den wir heute anschauen möchten, kommt das Wort Züchtigung oder züchtigt hervor. Was ist überhaupt Züchtigung? Es ist ein recht altes Wort, welches sofort an eine körperliche Bestrafung denken lässt. Und genau ist die Züchtigung auch ein Teil dessen, was hier mit diesem Wort eigentlich gemeint ist. Im Vers 6 heißt es, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Also hier wird auch Züchtigung mit Schlagen übersetzt. Trotzdem trifft Züchtigung hier nicht ganz das, was das griechische Wort eigentlich hier bedeutet. Das griechische Wort, welches hier in Deutsch in der Schlachterübersetzung mit Züchtigung übersetzt wird, bedeutet, ein Kind zu trainieren, es zu erziehen, es zu züchtigen im Sinne von zu bestrafen, ihn zu disziplinieren. Es bedeutet auch, ihn zu belehren oder ihn zu lehren. Also du siehst, Züchtigung bedeutet nicht einfach nur physische Gewalt anzuwenden oder physische Bestrafung anzuwenden, an dem, der gezüchtigt wird. Es bedeutet, das Kind oder irgendjemand zu erziehen. Deswegen würde ich persönlich es besser finden, wenn das Wort hier mit Erziehung wiedergegeben wird. Und ich möchte diesen Text auch nochmal lesen und für das Wort Züchtigung auch das Wort Erziehung, welches hier besser passt, einsetzen, damit wir einfach verstehen, um was es geht. Gott geht es nicht darum, uns zu schlagen, sondern uns zu erziehen. Der Schreiber sagt hier, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Erziehung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Wenn ihr aber ohne Erziehung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Zeit erzogen, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Erziehung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Und so haben wir kurz definiert, was es bedeutet hier, dass wir von Gott gezüchtigt werden. Wir werden von Gott, genauso wie ein irdischer Vater oder eine irdische Mutter ihre Kinder erzieht, sie züchtigt, wenn es auch sein muss, das heißt bestraft, aber insgesamt sie erzieht, damit das Kind das Ziel, welches die Eltern vor ihren Augen haben, erreicht. Und genau das Gleiche tut auch Gott mit jedem seiner Kinder. Und es ist äußerst wichtig, dass du verstehst, dass du von Gott erzogen werden musst. Deswegen kommen wir zum zweiten Punkt jetzt, die Notwendigkeit der Erziehung. Im Vers 6 lesen wir, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Also hier haben wir die Antwort auf die Frage, warum erzieht Gott uns? Weil er uns liebt. Jeden Menschen, den Gott liebt, der sein Kind ist, der wird von ihm erzogen. Weil Gott dich in Christus angenommen hat, weil du sein Sohn oder seine Tochter bist. Glaube niemals, dass Gott dir etwas Böses möchte. Die Sache ist, dass die geistliche Wiedergeburt erst der Anfang des christlichen Glaubenslebens ist. Es liegt ein weiter Weg vor dir, genauso wie bei einem leiblichen Säugling. Aber bedenke, die Zugehörigkeit zu Gott ist unmittelbar damit verbunden, dass Gott dich erzieht. Es gibt keine Zugehörigkeit ohne Erziehung. Genauso wie du als ein Vater von Kindern deine Kinder erziehst, nicht fremde Kinder. Die Kinder, die dir nicht gehören, die erziehst du nicht, weil es nicht deine Kinder sind, weil sie selbst Eltern haben, die sie erziehen müssen. Genauso erzieht auch Gott seine Kinder, die ihm angehören, die er angenommen hat in Christus. Was ist dein Ziel, als Vater oder als Mutter das Kind zu erziehen? Hast du überhaupt ein Ziel? Ich denke, als Christen können wir sagen, das größte Ziel für uns als Eltern ist es, unsere Kinder zu Christus zu führen. Unseren Kindern das Evangelium beizubringen, ihnen deutlich zu machen, dass sie verloren sind, dass sie Sünder sind. Und wir weisen sie immer wieder darauf hin. Und wenn sie uns immer wieder versprechen, ich mache das nie wieder, oder verzeih mir, ich mache es nicht mehr, dann korrigieren wir sie sogleich und sagen, du sagst nicht die Wahrheit, du wirst morgen genau das Gleiche tun, weil du ein Sünder bist. Du brauchst Christus, der dich erretten muss, damit du eine andere Natur bekommst, die Christus angehört. Wir möchten unsere Kinder zu Christus führen. Aber trotzdem liegt es natürlich uns auch als Eltern am Herzen, eben verbunden mit dem größten Ziel, das Kind zu Christus zu führen, das Kind auch eine gewisse Moral auf den Weg mitzugeben. Damit es Manieren hat, dass es weiß, wie man sich in der Gesellschaft zu verhalten hat. Nicht frech zu sein einem Erwachsenen gegenüber, nicht zu schreien, immer wieder zu teilen, respektvoll zu sein, in der Kirche zu sitzen und nicht rumzulaufen, freundlich zu sein, nicht selbstsüchtig zu sein und so weiter. Und diesen Standard, den wir als nüchtern betrachten, als Eltern in dieser Welt, versuchen wir unseren Kindern beizubringen. Und damit ist viel Geduld, viel Konsequenz, vielleicht viel Bestrafung verbunden. Vielleicht ist dein Kind besonders rebellisch und du musst so eine Erziehungsmethode bei deinem Kind anwenden, die greift. Mein Vater hat es uns immer gesagt, als wir kleiner waren, wenn du es durch Zureden nicht kapierst, dann wirst du es durch dein Hinterteil verstehen. Und diese Methode war in dem Augenblick die richtige. Nun, auch Gott verfolgt ein Ziel mit uns. Wenn wir im Vers 9 gelesen haben, zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Also er vergleicht ja auch die Erziehung der leiblichen Väter mit ihren Kindern mit der Erziehung Gottes. Und er sagt, sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Genauso wie wir als Eltern ein Ziel haben für unsere Kinder, verfolgt auch Gott mit uns ein Ziel als seine Kinder. Und was ist das Ziel Gottes in der Erziehungsschule Gottes? Das haben wir schon gelesen, Vers 9. Damit wir uns unserem Gott und Schöpfer unterwerfen und für ihn leben. Das ist das Ziel, welches Gott mit uns verfolgt. Im Vers 10 lesen wir, denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber, also Gott, züchtigt oder erzieht uns zu unserem Besten, damit, und hier kommt der Zweck, wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Und drittens lesen wir als das Ziel Gottes in der Erziehung, danach aber, im Vers 11, im letzten Satz, danach aber gibt sie, also die Züchtigung oder die Erziehung, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also aus diesen drei Dingen, die wir gelesen haben, die alle das gleiche Ziel verfolgen. Gott erzieht uns in seiner Schule, damit wir als erstes uns als seine Kinder ihm unterwerfen. Indem wir uns ihm unterwerfen und für ihn leben, werden wir geheiligt. Unser Charakter wird verändert in den Charakter Jesu Christi. Und wenn unser Charakter verändert wird, wenn wir Christus ähnlicher werden, dann bringen wir eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Das ist das Ziel Gottes in seiner Erziehung für uns. Nun, das größte Hindernis für die Erziehung Gottes ist deine inwendige Verdorbenheit. Die Verdorbenheit deines Fleisches. Dein Stolz, deine Selbstverliebtheit. Es sind verdorbene Eigenschaften, die deinen Charakter immer wieder prägen, als wenn du nicht aufpasst, wenn du nicht geistlich wandelst. Und um dich von diesen verdorbenen Eigenschaften zu befreien, wendet Gott seine Erziehungsmaßnahme an. Und das tut weh. Es ist nicht einfach, sich zu demütigen, wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du eigentlich deiner verdorbenen Natur nach ein Perfektionist bist. Es ist nicht einfach zuzugeben, dass du nicht immer recht hast. Es ist nicht einfach zu verzeihen, wenn du ein nachtragender Mensch bist. Aber wenn Gott seine Erziehungsmaßnahme anwendet, um deine verdorbene Eigenschaft auszutreiben, so kann es wirklich sehr wehtun. Denke an deine aktuelle Schwierigkeit in deinem Leben, die du hast. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht eine Situation, die nicht zu deinen Gunsten verläuft, wo du benachteiligt wirst. Vielleicht versuchst du bislang vergeblich eine Arbeitsstelle zu finden. Vielleicht hast du andere Schwierigkeiten, Situationen in deinem Leben, die einfach da sind. Nun, du kannst nicht unbedingt für jede Schwierigkeit, die du hast in deinem Leben, sofort eine Antwort finden und sagen, okay, diese Schwierigkeit ist jetzt dafür da, damit ich hier geformt werde. Diese Schwierigkeit erlebe ich gerade für diesen Augenblick oder dafür, dass ich dies und jenes gemacht habe. Das kannst du gar nicht tun. Aber das, was du wissen kannst, ist, dass jede Schwierigkeit, jede Situation in deinem Leben nur deswegen geschieht, weil Gott es möchte weil Gott dir diese Schwierigkeit oder dieses Problem schickt, damit du eben genau zu diesem Ziel kommst, den Gott für dich vorgesehen hat. Damit du es lernst, ihm zu vertrauen, wenn es sein muss. An ihn zu glauben, von ihm mehr abhängiger zu werden, ihm zu gehorchen und eben das größte Ziel, Christus ähnlicher zu werden. Im Vers 7 haben wir gelesen, wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Verstehst du, du erlebst gerade vielleicht jetzt oder in naher Zukunft oder vielleicht in der Vergangenheit hast du es schon erlebt, eine Schwierigkeit. Wie hast du darauf reagiert? Bist du vielleicht in Selbstmitleid versunken? Hast du deine Unzufriedenheit, vielleicht schlechte Gedanken Gott gegenüber gehabt? Wenn du jedes Mal, wenn du in einer schwierigen Lage dich befindest, unzufrieden bist und murrst, so gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bist ein Kind Gottes, hast aber total den Gedanken aus dem Kopf verloren, dass Gott dich erzieht. Gerade mit dieser Schwierigkeit, die du jetzt erlebst. Dass seine Erziehung gut ist, auch wenn sie dir im Moment Schmerzen bereitet. Aber sie verhilft dir dazu, dich zu formen. Oder die andere Möglichkeit ist, wenn du immer unzufrieden bist und murrst, dass du überhaupt kein Kind Gottes bist. Dass du es nicht verstanden hast und überhaupt das Evangelium nicht verstehst und denkst, dass die Situation, die jetzt mit dir geschieht, dass du dessen nicht würdig bist. Warum ist man unzufrieden? Warum murrt man gegen irgendein Problem? Weil du dich nicht für würdig hältst, für diese Situation oder dieses Problem zu erleiden. Du denkst von dir viel größer, als du eigentlich bist. Du bist stolz und denkst, du hast es nicht verdient, in dieser Lebenssituation zu sein. Du hast es nicht verdient, einen solchen Mann zu haben oder eine solche Frau zu haben. Du hast es nicht verdient, wenig Einkommen zu haben. Warum führt Gott dich überhaupt so? Was ist da überhaupt los? Weiß er nicht, dass es dir schlecht geht? Egal, in welcher Situation von diesen zwei Möglichkeiten du dich befindest, in beiden Fällen musst du Buße tun und zu Gott kommen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wird Gott es nicht nachlassen, dich zu erziehen. Selbst wenn du jetzt im Moment blind dafür bist. Aber Gott wird es schaffen, bis du endlich kapierst, dass es gut für dich ist, das, was du jetzt erlebst. Wenn du kein Kind Gottes bist, dann wirst du dich irgendwann mal als ein Gottloser offenbaren, und du wirst von Gott deine gerechte Strafe bekommen, weil du nicht an ihn geglaubt hast. Züchtigung oder Erziehung ist notwendig, damit wir Christus ähnlicher werden. Und wenn wir es lernen, auf die Erziehung Gottes mit anderen Augen zu schauen, dann wird die Erziehung Gottes, dann werden diese Schwierigkeiten für uns ein Trost sein. Damit komme ich zum dritten Punkt. Der Trost der Erziehung Gottes. Worin liegt der Trost, wenn es dir wehtut? Nun, wenn du ein Kind Gottes bist, so befindest du dich unter Gottes Aufmerksamkeit. Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und dann, wenn es dir schwer ergeht, so ist diese Schwierigkeit gerade in diesem Moment ein Werkzeug in der Hand Gottes für dich. Beachte, wie der Schreiber hier über Bedrängnisse und Schwierigkeiten spricht. Er sagt, dass Schwierigkeiten nicht einfach nur normal sind, so nach dem Motto, Jeder hat Probleme und Schwierigkeiten, daher ist es nicht unnatürlich. Er sagt, die Probleme und Schwierigkeiten im Leben eines Kindes sind äußerst bedeutsam. Bedeutsam, weil Gott diese Probleme und Schwierigkeiten verursacht, um ein Ziel mit dir zu erreichen. So wie wir heute schon im Johannes-Evangelium Kapitel 15 gehört haben, über den Weinstock und über die Reben. Es ist eine Veranschaulichung, die Jesus Christus gebraucht, über die Erziehung Gottes für ein Kind Gottes. Und Christus hat gesagt, wenn ihr an mir bleibt oder in mir bleibt, so bringt ihr viel Frucht. Und wenn ihr in mir seid, dann werde ich euch noch mehr reinigen. Und dieses Reinigen tut oft weh. Diese Reinigungen sind genau diese Schwierigkeiten, die gerade jetzt in deinem Leben sind. Egal von welcher Natur sie sind. Aber sie zielen auf das Ziel ab, nämlich damit du noch mehr Frucht bringst und deine Frucht bleibt. Diejenigen, die ohne Christus sind, sagt Christus, werden weggeworfen und verdorben. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer. Es sind keine Kinder Gottes. Auch wenn sie im ersten Augenblick nach Reben ausschauen, die am Weinstock hängen. Die Erziehung Gottes wird zu einem Segen, wenn du dir dessen bewusst bist, dass jede Schwierigkeit von Gott kommt, damit du in der Heiligung wachsen kannst. Wenn dir das klar wird, dann hörst du auf zu murren. Es wird für dich nicht einfacher. Aber du wechselst deine Perspektive. Du schaust nicht nur auf deine Schwierigkeit, die dich umgibt, sondern du schaust viel weiter. Du schaust mit den Augen Gottes auf diese Schwierigkeit, nämlich sie dient mir dazu, damit ich in der Heiligung wachsen kann und Christus ähnlicher werden kann. Dann hörst du auf, in Selbstmitleid zu versinken. Und du wirst sogar vielleicht ein manches Mal mit Spannung erwarten, in welchem Bereich deines Lebens Gott dich nun formen möchte. Der Schreiber sagt im Vers 11, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Es ist wirklich so. Es scheint zur Traurigkeit zu dienen, wenn es uns schwer geht. Aber wenn du das vor Augen hast, dass Gott dich dadurch erzieht, dann wird die Schwierigkeit zu einem Trost. Auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst. Ich möchte zwei Beispiele anführen. Paulus und Petrus. Paulus wurde auch genauso wie du von Gott erzogen. Paulus stand in der Gefahr, sich, weil er direkte Offenbarungen von Gott bekommen hat, über andere zu erheben. Und Gott erzog ihn in diesem Bereich seines Lebens. Und Paulus, er begreift es erst später. Am Anfang dachte er, wieso tut Gott das mit mir? Wieso schickt er mir diese Schwierigkeit? Es tut mir weh. Der Engel Satans, wie er ihn beschreibt, er schlägt mich, es tut mir weh. Es ist unerträglich. Herr, befreie mich davon. Herr, befreie mich davon. Und noch einmal, Herr, befreie mich davon. Ich möchte das nicht durchleben. Paulus dachte, diese Schwierigkeit, die Gott ihm da schickt, dient ihm nun zur Traurigkeit. Und deswegen war er in diesem Augenblick blind dafür und bat Gott um Befreiung. Erst später verstand er, was Gott damit bezwecken möchte. Er hat verstanden, natürlich, Gott hat mich erzogen. Er hat mir diese Schwierigkeit geschickt, damit ich mich nicht überhebe, damit ich in Demut wachsen kann. Und deswegen sagt Paulus, und deswegen möchte ich mich jetzt meiner Schwachheit rühmen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und Gott hat zu ihm auch gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus hat in diesem Bereich seines Lebens, wir lesen darüber in 2. Korintherbrief Kapitel 12, gewonnen. Ein manches Mal aber muss Gott dich fallen lassen, wie zum Beispiel Petrus, damit die Schwachheit deutlich wird. Petrus, er war ein sehr eifriger Mann. Er stand an erster Stelle, wenn es darum ging, für Christus einzutreten. Er hatte überhaupt keine Angst vor dem Hohen Rat der Juden. Der Hohe Rat der Juden, der Christus vor nicht allzu langer Zeit zur Kreuzigung überliefert hat, hat Petrus zum Verhör eingeladen. Petrus steht umgeben von diesem Hohen Rat der Juden und er hat überhaupt keine Angst. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Urteilt ihr, ich werde aber Gott gehorchen. Petrus war in diesem Bereich seines Lebens stark. In einem anderen Bereich seines Lebens war er schwach. Und manchmal muss Gott uns fallen lassen. Petrus, er hatte die Schwierigkeit damit, die Juden oder die Heiden als Brüder in Christus anzuerkennen. Mit der gleichen Stellung wie die Juden, die in Christus wiedergeboren werden. Und Gott hat mit Petrus gearbeitet. Er hat ihn erzogen. Er hat ihm eine Vision gesandt, damit er lernt, Heiden nicht als unrein zu bezeichnen. Es sind deine Brüder. Du kannst mit ihnen Gemeinschaft genießen, genauso wie mit deinen jüdischen Brüdern. Hinzu kommt, dass der Geist Gottes zu Petrus sagt, es kommen jetzt Männer zu dir. Sie werden dich zu einem Heiden führen. Geh und habe keine Angst. Du musst dort predigen. Petrus geht dahin und er predigt und er sieht, dass die Heiden, dass sie genauso von Gott angenommen sind wie die Juden. Und Petrus, er sagt, wie kann man ihnen dann noch die Taufe verwehren? Er tauft sie, Cornelius und das ganze Haus. Dann geht er zurück nach Jerusalem und er bezeugt vor dem Apostelkonzil, was Gott unter den Heiden gewirkt hat. Er hat sie genauso angenommen. Man könnte meinen, Petrus hat es verstanden. Aber Petrus war in seinem Herzen immer noch in dieser Frage schwach. Und deswegen lässt Gott ihn hier fallen. Petrus kommt nach Antiochien mit Barnabas und mit anderen Juden und er wird eingeladen zu einem Essen. Er sitzt am Tisch mit den Heiden, mit den heidnischen Christen, hat eine schöne Gemeinschaft mit ihnen und plötzlich kommen Juden aus Jerusalem. Petrus, er steht schnell auf. Man kann sich das so vorstellen. Er sagt vielleicht, fang schon mal an, ich komme gleich. Und er steht auf und geht zur Seite. Barnabas, der mit ihm am Tisch saß, sieht es und er wird da mit hineingezogen. Er steht genauso auf und stellt sich zur Seite. Paulus sieht es und er weist Petrus vor der ganzen Versammlung zurecht. Im Vers 5 haben wir gelesen, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Manchmal wird Gott dich fallen lassen, in einer Sünde vielleicht wirst du verstrickt werden, damit du deine Schwachheit erkennst. Aber das ist gut für dich. Verzage nicht, wenn Gott dich dann, wenn du gesündigt hast, durch das Wort oder durch deinen Ehepartner oder durch einen Menschen, der dich gesehen hat, zurechtweist. Weißt du, was das der größte Trost ist in der Erziehungsschule Gottes? Gott straft dich niemals für eine Sünde. Oftmals denken wir, wenn wir gesündigt haben, jetzt muss ich nur noch auf diesen Moment warten, wann Gott mich bestrafen wird. Vielleicht werde ich einen Unfall machen, vielleicht wird mein Sohn krank, vielleicht werde ich selber krank. Aber irgendwas erwarte ich jetzt von Gott, dass er mich bestraft. Wenn du so denkst, dann hast du das Evangelium noch nicht richtig verstanden. Gott bestraft dich nicht für eine Sünde. Wenn er dich für eine Sünde sofort bestrafen würde, dann müsstest du sofort sterben und ewig verdammt werden. Aber Christus, er wurde doch schon für deine Sünde bestraft. Gott handelt nicht so, wie du manchmal dir vorstellst. Merke, wenn Gott dich erzieht, dann tut er es nicht mit dem Ziel, dich zu bestrafen für eine Sünde. Nein, sein Ziel ist, es dich zu heiligen. Die Vergeltung, die Bestrafung für die Sünde fand schon am Kreuz statt in Christus. Und das ist doch ein Trost für uns, oder? Dass Gott uns einfach nur formen möchte. Und wenn du sündigst, Gott lässt dich nicht fallen. Er liebt dich immer noch, weil du sein Kind bist. Aber er möchte dich jetzt formen. Und er wird dich formen und du wirst ans Ziel gebracht von ihm. Ich möchte schließen mit einem Beispiel. Ein kleiner Junge machte ein Spielzeugboot und probierte es gleich in einem Teich. Er spielte damit am Rand des Wassers und freute sich so sehr über die Arbeit, die ihm gelungen ist. Das Boot sank nicht, es schwamm im Teich. Doch plötzlich wurde das Boot vom Wind vom Rand des Teichs weg, in die Mitte des Teiches bewegt. Und der Junge, er sah die Not und er wollte das Boot nicht verlieren und er fragte einen älteren Jungen, der auch in der Nähe spielte, er soll ihm doch bitte helfen, sein Boot zurückzuholen. Ohne Worte sammelt der große Junge ein paar kleine Steinchen und fängt an, diese Steinchen in Richtung des Bootes zu werfen. Und der kleine Junge, er sieht und denkt, er macht mein Boot kaputt. Und er sagt ihm, hör auf, mach das nicht. Erst später sieht er, dass dieser Junge die Steinchen über das Boot geworfen hat und das Aufprallen der Steinchen auf das Wasser hat eine kleine Welle erzeugt, die das Boot nach und nach wieder zurück zum Ufer gebracht hat. Worauf der kleine Junge sich sehr, sehr darüber gefreut hat, dass er das Boot wieder hat und damit spielen konnte. Manchmal scheint es für uns, als ob Gott Umstände und Schwierigkeiten in unser Leben sendet, die uns schaden und keinen Sinn für uns haben. Aber wir können dessen sicher sein, dass diese Wellen des Prozesses dazu bestimmt sind, uns näher zu ihm zu bringen, um uns zu ermutigen, unsere Gedanken auf die Dinge, die oben sind, zu lenken und nicht auf die Dinge, die auf der Erde sind. Amen. Wir möchten einen Augenblick der Stille haben, dann möchte ich mit Gebet abschließen.